willkommen zu unserem Podcast Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die sich in und für Gelsenkirchen in der Politik einsetzen. Wir erfahren also im besten Fall, wie es dazu gekommen ist, was die Person antreibt und wie immer ganz geheime Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und meine heutige Gesprächspartnerin ist Dezernentin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz und bestimmt noch ganz vieles mehr in Gelsenkirchen. Und für uns heute noch viel spannender, die Oberbürgermeisterinnenkandidatin der SPD, liebe Andrea Henze, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Lieber Christoph, ich freue mich, dass ich heute bei dir bin.
Wie du schon siehst, ich habe dieses Parteifreundinnen und Parteifreunde-Buch dabei. Es ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen und man darf schon abgeranzt sagen, obwohl ich sehr pfleglich damit umgehe. Ich würde dich bitten, dich auch einzutragen. Hättest du Lust dazu?
Absolut.
Dann starten wir direkt. Name?
Andrea. Ich würde euch einen zweiten Namen verraten, aber ich habe keinen.
Na gut. Hier steht Alter.
Unter 50. Ich wohne in Gelsenkirchenhorst.
Meine Hobbys?
Wandern. Also ich wandere sehr gern, weil man da gut entspannen kann und auch mal mit sich alleine sein kann und über bestimmte Dinge nachdenken kann. Also Wandern, das ist schon toll für mich.
Wandern in den Bergen?
Auf jeden Fall in den Bergen. Also in den Dolomiten zum Beispiel, aber auch hier in der Region, zum Beispiel auf einer Halde.
Und ist es nicht weniger anstrengend?
Das stimmt, das stimmt.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Ja.
Sieht ja, man
stimmt,
das nicht?
Ich habe dich oft in Blau gekleidet gesehen, aber ich hätte drauf kommen können.
Genau.
Lieblingskünstlerin oder Lieblingskünstler?
Für mich ist alles das, was an Künstler und Künstlerinnen im Zusammenhang mit dem Bauhaus steht. Also auch die Architektur und die Malerei. Also das finde ich ganz spannend. Kandinsky zum Beispiel. Ich mag ganz klare Strukturen. Und für mich ist es, wenn ich zum Beispiel Gebäudegrundrisse sehe, das ist auch etwas, was ich so groß noch nicht erzählt habe. Wenn ich Gebäudegrundrisse sehe, dann denke ich immer, wie kann man die Grundrisse effizienter oder in einem anderen Wohlgefühl darstellen. Also ich weiß nicht, ob das was auch mit dem Bauhaus zu tun hat. Also klare Strukturen und wie kann man es etwas anders gestalten. Das mache ich unwahrscheinlich gern.
Wäre denn theoretisch sowas wie Architektin auch für dich in Frage gekommen oder ist das mehr so ein...
Doch, das wäre auch in Frage gekommen. Da hätte ich großen Spaß dran gehabt, ja.
Hättest du lieber Wohnung, also lieber Innenarchitekt? Tour dann gemacht oder?
Also ich muss sagen, dekorieren, das ist gar nicht mein Thema. Also das kann ich leider gar nicht. Mein Büro sah auch die ganzen ersten Monate total plank aus. Da hing nichts an der Wand. Nichts.
Keine Stehrümchen?
Nein, gar nicht. Das hat etwas mit klaren Strukturen zu tun. Also du siehst bei mir in der Küche zum Beispiel nichts auf der Arbeitsfläche rumstehen. Weil bei mir muss das alles glatt und ordentlich und gerade sein. Und wie gesagt, wenn ich so Grundrisse sehe, dann eher nicht in der Innenarchitektur, sondern in dem Baulichen.
Verrückt. Benutzt du deine Küche denn? Wo wir gerade da sind.
Ja, natürlich.
Kommst du dazu, selber zu kochen?
Am Wochenende. In der Woche lässt das einfach der Job im Moment nicht zu, aber am Wochenende sehr gern. Was ich nicht so gut kann, ist backen. Aber du hast ja noch Kochen gefragt.
Ja, und ich nutze die Gelegenheit, sagen zu dürfen, ich kriege das mit dem Keksebacken vor Weihnachten und mit so einem Geburtstagskuchen super hin. Aber kochen.
Ja, siehst du, da ergänzen wir uns.
Ja, vielleicht machen wir mal so ein perfektes Dinner, was ist das? Und dann mache ich den Nachtisch. Wir haben noch so eine offene Frage, was ich mag.
Menschen, die sich engagieren.
Was ich nicht mag.
Was ich nicht mag, ist Unzuverlässigkeit oder dass man, wenn man eine Verabredung miteinander getroffen hat, dass man die nicht einhält.
Zwei habe ich noch. Die eine ist mein liebster Ort in Gelsenkirchen.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich gerne wandern gehe und von daher freue ich mich immer in der Natur zu sein und da hat Gelsenkirchen unfassbar viele Orte, die man dazu nutzen kann. Also der Nordsteinpark, die Halden. Also wie gesagt, für mich hat Gelsenkirchen den Charme auch von der Natur, die Gelsenkirchen bietet. Und das denkt man erstmal nicht, wenn man auf die Stadt schaut. Aber da gibt es unglaublich viele schöne Orte und da könnte man mich auch treffen.
Und wenn es nicht Gelsenkirchen ist, welcher Ort ist es dann?
Dann ist es Dessau.
Dessau, mit einem riesen Strahlen im Gesicht. Warum Dessau?
Weil dort meine Eltern wohnen. Ganz klar. Und ich besuche sie regelmäßig noch und ich besuche sie sehr, sehr gern. Ich habe viel von meinen Eltern gehabt in meinem Leben und das möchte ich jetzt, wo ich erwachsen bin, natürlich auch gern zurückgeben. Und deswegen sind die Besuche immer etwas Besonderes.
Ich muss gestehen, dass ich in Dessau noch nie war, glaube ich zumindest. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das ist auch so grün wie Gelsenkirchen?
Dessau ist sehr grün und da verbindet sich das auch so ein Stück mit meiner Vita. Also Dessau hat das Bauhaus, diese klaren Strukturen, mit denen ich aufgewachsen bin und groß geworden bin. Und Dessau hat auch unglaublich viel Natur. Also das Wörlitzer Gartenreich, die Elbauen, ist unglaublich viel an Natur, was man sehen kann. Und das beides zusammen verbindet sich gut.
Du bist in Dessau auch aufgewachsen?
Ich bin in Dessau aufgewachsen, genau.
Wie bist du denn aufgewachsen?
Sehr behütet und dürflich. Ich bin aufgewachsen in Waldersee, das ist ein kleiner Vorort von Dessau. Und da waren die Informationen aus der Schule schneller bei meinen Eltern, als ich zu Hause war. Das ist nun mal so auf einem Dorf. Wie gesagt, sehr behütet bin ich aufgewachsen. Und in dem Vorort wohnten auch meine Großeltern. Also alles sehr familiär, sehr ja, harmonisch eigentlich.
Das ist ja in der damaligen DDR. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gar kein Bild mehr machen, was das bedeutet hat. Wie hast du das erlebt? War das überhaupt bewusst einem Kind oder einer Jugendlichen?
Dadurch, dass meine Eltern ein Geschäft hatten, also ein Obst- und Gemüseladen, war das natürlich auch immer ein Thema. Wie ist das System im Groben? Weil natürlich auch bestimmte Restriktionen oder auch bestimmte andere Situationen ja wahrnehmbar war. Es gab halt nicht alles zu kaufen und man kann sich das auch nicht so vorstellen, dass man ins Geschäft geht und genau das bekommt, was man gern haben möchte oder dass man zwischen 5 Produkten auswählen kann. Da gab es halt nur 1. Und auch die Preisgestaltung, wenn ich ein Brötchen für 5 Pfennig gekauft habe in Dessau oder in Berlin oder in Rostock, das hat halt überall 5 Pfennig gekostet. Das kann man sich so heute nicht mehr vorstellen.
Warst denn relativ jung? Also ich meine, wenn man aufwächst, ist man ja erstmal noch jung. So. Ja. Hast du schon mitbekommen, dass das irgendwie, weil man weiß ja, glaube ich, als Kind oder Jugendliche gar nicht, dass es wie das in anderen Ländern ist oder dass das irgendwie vielleicht möglicherweise restriktiver im eigenen Land ist. Hast du das mitbekommen?
Also ich selbst habe das nicht mitbekommen. Meine Eltern haben mir eine unglaublich schöne Kindheit gegeben und natürlich hat man das mitbekommen, wenn die Eltern sich unterhalten haben oder wenn man gesagt hatte, wo fährt man in Urlaub, dann ist man immer zu den gleichen Orten gefahren. Also viel Auswahl gab es da nicht. Aber wie gesagt, unglaublich behütet. Das muss ich schon sagen. Und meine Eltern haben mich von diesen großen Problemen eigentlich völlig ferngehalten.
Was ist denn das erste historische oder politische Ereignis, an das du dich selber erinnern kannst, weil du es vielleicht im Fernsehen gesehen hast oder selbst mitbekommen hast oder so?
Ganz klar, die Wende. Also ja. Der Mauerfall ist mir noch absolut prägend in Erinnerung. Ich war damals 13, ich bin in dem Jahr 14 geworden, also noch recht jung. Und ich habe das erlebt, wie auch mein Papa nach Leipzig gefahren ist, um zu demonstrieren. Ich habe das erlebt, wie am nächsten Tag ja die Hälfte der Schüler in der Klasse fehlten, weil sie gerade in der Nacht alle nach Berlin gefahren sind und geschaut haben, wie sieht es dort drüben aus. Das kannte ja keiner. Und kann man nochmal für die Kindheit zurücknehmen. Für uns war es immer ein ganz besonderes Ereignis, wenn wir ein Westpaket bekommen haben. Meine Oma hatte Verwandtschaft in Wuppertal und wir haben regelmäßig Pakete zugeschickt bekommen. Und das war dann meistens so, dass wenn die Omi das abgeholt hat, dann saß die ganze Familie drum und dann hat man dieses Paket geöffnet und es war ein unglaublicher Duft, der aus dem Paket kam. Also das daran denke ich immer noch, dass es von Schokolade über Waschmittel, über alles, was geschickt wurde. Und das hat einen ganz anderen Duft, den man heute den ich heute gar nicht mehr wahrnehme. Aber damals war es unglaublich schön.
Weißt du noch, wo du warst, als du erfahren hast, dass die Mauer gefallen ist? Und war dir überhaupt klar, was das bedeutet?
Ich war abends im Bett. Also, das ist ja sehr spät abends gewesen. Ja. Also ich bin ins Bett gegangen. Man hat natürlich in den Tagen zuvor auch eine Idee davon gekriegt, was da gerade passiert. Es sind viele, viele Gespräche, viele Aufregungen gewesen. Und ich habe das natürlich eher wahrgenommen über die Erwachsenen, die um mich drumherum waren, dass viel gesprochen wurde und dass man das Gefühl hatte, da ist ein richtiger Aufbruch, da ist etwas, was sich verändert, irgendwas Großartiges. Aber ich, wie gesagt, ich war Kind, ich bin im Bett gewesen und als ich den nächsten Tag aufgewacht war, da hatten dann meine Eltern gesagt, die Mauer ist gefallen und ich konnte das erstmal so gar nicht richtig zuordnen. Was heißt das? Was bedeutet das? Das hat sich dann erst in den nächsten Tagen ergeben. Aber wie gesagt, prägsam für mich war oder einprägend für mich war, den nächsten Tag in die Schule zu gehen und da wirklich nur noch die Hälfte der Schüler erstmal.
Und blieben die auch weg?
Nein, nein, die kamen wieder. Also okay, ich sag mal, in der Klasse hatten wir, keine Ahnung, 25 Schülerinnen und Schüler und davon sind vielleicht 3 oder 4 weggeblieben. Also ja, die dann wirklich auch in Westdeutschland, nach Westdeutschland gezogen sind. Aber die meisten kamen wieder, die wollten halt erstmal nur schauen.
Ich erinnere mich, dass ich in der Schule saß und uns an einem Morgen 2, 3 neue Schüler vorgestellt wurden, die aus dem Osten kamen und jetzt in unserer Klasse waren. Siehste. Wie ging denn deine persönliche Karriere so weiter? Also du warst Schülerin.
Genau, ich war Schülerin und ich hatte dann die Überlegung, was machst du in einem System, was gerade umgebrochen ist? Also es war ja nicht so, wie es vorher war und alles war eher so ein bisschen unsicher und keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Und da hatte ich mich auf viele Stellen beworben und ich hatte mich auch für das Abitur eingeschrieben. Eine weitere Stelle, wo ich mich beworben hatte, das war die Stadt Dessau. Und da hatte ich einen Einstellungstest gemacht und da hieß es dann, die zwei Besten aus diesem Einstellungsjahrgang dürften in die Partnerstadt fahren und dürften dort ihre Ausbildung machen. Und ganz ehrlicherweise fand ich mich gar nicht so gut, aber scheinbar habe ich doch überzeugt. Und mir wurde das dann angeboten, eine der zwei Bewerberinnen zu sein, die Ausbildung in Ludwigshafen zu machen. Ludwigshafen ist die Partnerstadt. Und da habe ich dann zugegriffen.
Ich wollte es gerade sagen, also die Partnerstädte von Gelsenkirchen sind ja relativ weit weg. Mhm. Das war ja dann in Dessau wahrscheinlich auch so. Also wie weit ist Ludwigsburg und Dessau auseinander? Das sind schon ein paar hundert Kilometer.
Ludwigshafen. Genau, circa 500 Kilometer sind das. Das war auch...
Und du warst 14, 15?
Ich war 16 dann. Ja. Ich war 16 dann. Das war auch eine große Diskussion innerhalb der Familie. Also,
das glaube ich.
Also meine Mama war damals furchtbar erschrocken über die Idee, das Angebot anzunehmen. Mein Papa war da eigentlich ja sehr viel offener. Der hat gesagt, klar machst du das. Und für den war das überhaupt keine Frage. Vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Biografie heraus.
Es muss ja auch für deine Eltern ein ganz komisches Gefühl gewesen sein. Also selbst nie die Möglichkeit gehabt, um überhaupt jetzt wirklich zu reisen und so. Und dann geht die Tochter mit 16 einfach komplett, also 500 Kilometer ist ja schon für eine 16-Jährige eine echt weite Entfernung von zu Hause. Ne?
Also ich muss sagen, meine Mama ist zwar nicht in Dessau geboren, aber hat ihre gesamte Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben in Dessau verbracht. Mein Papa ist ja auch über Berlin nach Westdeutschland geflogen 1954. Erst in einem Auffanglager und dann ist er nach Bochum gegangen und hat dort 4 Jahre in Bochum gearbeitet, gelebt, hat dort seine Ausbildung zum Dachdecker gemacht. Von daher war dieses, er war damals gerade 18, also dieses zeitig von zu Hause in die große, weite Welt, das war ihm bekannt und deswegen hat er dem total zugestimmt.
Ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist, sonst würdest du wahrscheinlich auch gar nicht gegenüber sitzen.
Genau.
Wie ging es denn weiter? Du hast also die Ausbildung in der Partnerstadt angenommen?
Genau. Ich habe die Ausbildung dort angenommen. Ich war minderjährig, deswegen habe ich keine eigene Wohnung nehmen dürfen oder nehmen können. Und die Stadt Ludwigshafen hatte so ein bisschen die Hand auf mich gehalten und hat gesagt, okay, wir begleiten das jugendliche Alter, sodass ich in ein Wohnheim für pflegebedürftige Menschen kam. Die Stadt Ludwigshafen hatte das so gemacht, dass die unteren Etagen ein Pflegeheim war und oben in der obersten Etage konnten Auszubildende und Studierende untergebracht werden. Also waren vielleicht 6, 7, 8 Zimmer. Haken an der Geschichte war nur, ich war die Einzige. Also das heißt, es war natürlich möglich, mehrere Freunde dort kennenzulernen, aber das war in dem Kontext dann eben nicht möglich.
Es klingt irgendwie nach einer Mischung aus etwas, wofür man total dankbar ist, weil man nach wohnen darf, aber in einem Pflegeheim ist es dann für ein junges Mädchen auch jetzt nicht der coolste Ort. Ne?
So. Ja. Das war wirklich auch sehr prägend, weil man tagtäglich natürlich mit den Menschen, die dort lebten, auch in Kontakt kam und das hat mich auch so ein bisschen in der Geschichte geprägt.
Wie lange hast du gebraucht, bis du eine eigene Bude haben konntest?
Bis ich 18 war, also 1,5 Jahre. Also ich habe mir die Wohnung schon ausgesucht gehabt, kurz vor dem 18. Lebensjahr. Und der Vermieter hat dann gesagt, naja, wir warten mal noch die 4 Wochen ab. Dann durfte ich den Vertrag unterschreiben und dann bin ich auch ausgezogen. Und das war also ein wirklich tolles Gefühl für mich. Ich konnte selbstbestimmt über meinen Tag entscheiden. Es war in dem Pflegeheim halt nicht möglich. Da war 22 Uhr, wurde der Schlüssel unten umgedreht und dann durfte keiner raus und keiner rein. Und das waren halt alles als junges Mädchen, war das natürlich etwas schwierig.
Ja.
Meine eigene Wohnung ließ sich mit dem Ausbildungsgehalt nur schwer finanzieren. Ich habe 600 D-Mark damals verdient und 530 kam die Wohnung. Das war echt knapp, genau. Sodass ich viele, viele Jobs angenommen habe. Ich war Reinigungskraft im Krankenhaus. Ich war Reinigungskraft bei der BASF. Ich habe Kinderbetreuung gemacht. Ich habe sozusagen alles gemacht, um mich da finanziell etwas sicherer zu stellen. Aber damit kam ich rum. Damit habe ich viele Menschen kennengelernt und war für mich eine sehr prägende Zeit.
Das klingt so. Ich könnte noch 100 Fragen alleine dazu stellen. Aber
wie ging es weiter? Genau.
Ja, vielleicht wir gehen ein bisschen weiter.
Genau. Ich bin danach nach Dessau zurückgegangen. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, in Ludwigshafen zu bleiben, bin aber wieder zurückgegangen nach Dessau. Auch so ein bisschen der Wunsch, kommt doch wieder nach Hause. Und das habe ich dann auch gemacht. So habe dann im Sozialamt angefangen und habe dort im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege, also Fördermittelmanagement. Und das war für mich bis heute die wichtigsten Skills, die ich dort mehr erschließen konnte, weil eine Stadt wie Gelsenkirchen wird ohne Fördermittel in der Vereinnahmung als auch in der Verausgabung nicht umhinkommen. Dann bin ich, nachdem ich im Sozialbereich sehr aktiv war, als Referentin des Sozialdezernenten aktiv gewesen, habe dort alle möglichen Planungen gemacht, die man sich vorstellen kann. Bildungsplanung, Kulturentwicklungsplanung. Bei der Stadtentwicklungsplanung habe ich mitgewirkt. Sozialplanung habe ich gemacht. Das war eine ganz interessante Zeit. Und während dieses Prozesses hat man dann einen Leitbildprozess für die gesamte Stadt aufgestellt. Da war ich aktiv. Und über diesen Prozess bin ich in die Kontakte gekommen mit Wirtschaft, mit Politik und vor allem auch mit unserem Oberbürgermeister. Und der hatte mich angesprochen, ob ich die Wirtschaftsförderung übernehmen könnte oder würde. Und ich habe erst hin und her überlegt, weil ich immer im Sozialbereich aktiv war, habe dann aber gesagt, ich mache das. Und es war echt eine wahnsinnig gute Entscheidung.
Die Wirtschaftsförderung der Stadt
Dessau. Genau. Wir haben in dem Bereich war Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marketing und Grundstücksmanagement. Und das war toll zu verbinden, weil damit kann man eine Stadt gestalten. Ich war beteiligt am Verkauf des oder Teil des Grundstückes vom Stadtpark, was wir dann an die Stiftung Bauhaus gegeben haben, damit jetzt das Bauhausmuseum steht. Und immer wenn ich in Dessau bin oder auch im Fernsehen das Thema Bauhaus höre und sehe, dann denke ich immer noch an diese Verkaufsverhandlungen an die Stiftung. Wie ging es aber weiter? Ich bin nach Hagen gegangen und habe in Hagen das Jobcenter geleitet. Es war 2015, also gut 10 Jahre her. Und es war eine ganz anstrengende Zeit, weil mit dem Start in Hagen war die erste große Flüchtlingswelle. Also in Hagen war auch ein ganz, ganz großes Thema, wie steuerten wir den Zuzug der südosteuropäischen Menschen, die zu uns kamen. Und auch Hagen hat eine sehr herausfordernde Sozialstruktur, was die Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Ich bin aber ein Mensch, der sehr gern vernetzt denkt. Und für mich ist das, wenn ich über Arbeit nachdenke, dann ist es nicht nur die klassische Arbeit, sondern auch, wie gestalte ich das um den Menschen drumherum? Wie gewährleiste ich, dass derjenige einen Kita-Platz hat, die gepflegte Mutter zu Hause versorgt ist? Nur dann kann derjenige sich wirklich für Arbeit oder auf die Arbeit konzentrieren. Und weil ich da diese Vernetzungsgedanken wieder aufleben lassen wollte, wollte ich gern wieder zu einer Stadt zurück. Und das war dann Duisburg. Und in Duisburg war ich zuständig für Soziales und Wohnen. Und da hat er uns beschäftigt, dass wir eine Studentenstadt in Duisburg sind, ohne dass die Studenten wirklich in der Stadt sind. Und wie kann man das im Bereich Wohnen auch auflösen? Also wie kann man Studentenwohnungen in der Stadt Duisburg nochmal befördern?
Und dann wirst du, wenn ich richtig informiert bin, zurück zu den Wurzeln, wo dein Vater angefangen hat als Dachdeckel. Was in Bochum, oder?
Perfekt, genau. Ich war in Bochum und das ist auch so, wenn mein Papa mich immer besuchen kommt, dann muss ich ihn noch einmal quer durchs Ruhrgebiet fahren, natürlich durch Bochum. Und das leuchtet immer noch in den Augen, wenn wir hier in der Region unterwegs sind. In Bochum habe ich die Beschäftigungsgesellschaft geleitet oder aufgebaut und das Sozialamt. Und auch da bin ich in einer Krise gestartet. Das war dann die Corona-Krise.
Ich habe den Eindruck, du bist nie müde.
Na, es gibt auch Phasen, wo ich müde bin. Aber ich habe unglaublich Lust auf die Themen, die wir bearbeiten. Und daraus ziehe ich meine Energie. Es ist für mich wirklich, ich stehe gern morgens auf und gehe zur Arbeit. Ich arbeite wirklich gern und ich glaube, das erkennt man auch an den Projekten, die ich umsetzen konnte. Also man muss sich das so vorstellen, dass es auch Rückschritte gab oder auch Hürden, die man nehmen musste. Aber wichtig ist doch, wenn man gesagt hat, okay, hieran habe ich zu tun, diese Projekte umzusetzen, dass man dann nicht aufgibt, sondern nochmal an die Herausforderungen rangeht, weil es löst ja keiner für einen, sondern man muss es lösen. Und das ist etwas, wo ich mir dann immer vorstelle, welche Alternativen gibt es denn, wenn ich diese Herausforderung nicht meistere? Und das hat vielleicht so ein Stück auch mit meinen sportlichen Aktivitäten in der Jugend zu tun. Ich bin unglaublich viel Rad gefahren. Und die meisten Meisterschaften habe ich gewonnen im strömenden Regen und mit Gegenwind. Weil dann haben die meisten mich aufgegeben und ich habe gesagt, so, und das schaffe ich jetzt. Und so ist es eigentlich auch. Also ich sage, alles, was ich tue in meinen Jobs, die ich gehabt habe und auch den Job, den ich jetzt habe, tue ich für die Menschen da draußen. Und das ist für mich so wichtig und das gibt Energie. Und es gibt viele, viele nette Begegnungen, wo sich Menschen, denen ich geholfen habe, auch bedankt haben bei mir. Und daraus ziehe ich unwahrscheinlich Energie.
Ich muss noch mal zurückspulen. Sag mal, du hast Meisterschaften auf dem Fahrrad gewonnen? Was?
Ja. Also ich war sehr, sehr viel aktiv in meiner Jugend. Ich bin sehr sportlich gewesen in der Schule. Und zu DDR-Zeiten ist es nun mal so gewesen, dass man die Aktivitäten im Sport sehr gefördert hat und so, dass mein Sportlehrer für alles, was es überhaupt gab, Leichtathletik, Schwimmen, alle Aktivitäten, die es gab, immer, ja, Andrea, Geh mal in den Wettkampf rein und schau, wie weit du kommst. Und bei diesen ganzen Anfragen war auch mal das Fahrrad dabei. Und so hat man ein Talent bei mir entdeckt. Ich bin dann relativ schnell von dem Schulfahrradfahren in einen Verein eingetreten, der sich dem Radsport gewidmet hat. Und wir haben viele Straßenrennen gefahren, Friedensfahrten, wir haben Punktefahrten gemacht. Wir haben ja richtig aktiv Radsport gemacht. Also das war eine tolle Zeit. Wir sind in der Gruppe gefahren, ich bin alleine gefahren. Das war gut. Ich habe auch noch ganz viele Urkunden und
ich zeig dir die mal. Ja, sehr gern. Ich habe hab kürzlich die Biografie von Jan Ulrich gelesen.
Ja, ich hoffe mal, dass ich bin ganz froh, dass die Wende war, dass ich diese Aktivität nicht mitmachen musste.
Ja, aber das ist ja teils barbarisch, was der beschreibt. Also das eben, ist ja gar eben. Nicht mehr schön Fahrradfahren, so wie die sich den Teer aus den Wunden bürsten und solche Sachen.
Das war, also ich sag mal, der Radsport heute ist ja nicht vergleichbar mit dem Radsport vor 30 Jahren. Mhm. Wir hatten ganz andere Räder, wir hatten ganz andere...
Ihr seid noch mit dem Hollandrad gefahren.
Auch das vielleicht. Nein, also ich sag mal, allein wenn du das beschreibst, wir haben... diese Verbindung, wo du den Fuß reinstellst unten auf der Pedale, das wurde halt richtig festgezogen. Und wenn du dann 5000 Meter im Schnelltempo gefahren bist und dann einfach fertig und kaputt warst, ich konnte diese Schnalle ja nicht öffnen. Du bist ja einfach umgefallen. Also, ja, okay.
Das sind manchmal so regende Dinge, von die aber, also.
Mein Trainer ist immer hinter mir und hat gesagt, und du hörst nicht auf, du fährst weiter. Dieses, du fährst weiter, du machst weiter, das ist auch etwas, was mich jetzt immer noch antreibt.
Dann bist du mit dem Fahrrad nach Gelsenkirchen gekommen. ich suche auf der Suche nach der schlechtesten Überleitung. Ich will einfach wieder zurück zum Thema Gelsenkirchen. Da kannst du uns beschreiben, wie das Gefühl war, als du hier angekommen bist. Ich glaube, es war Corona, Ratssitzung im Schürenkamp.
Genau, eine unendlich lange Ratssitzung. Mir wurde gesagt, gegen 17 Uhr könnte der Tagesordnungspunkt dran sein. Ich glaube, ich war 21 Uhr dran. Es war wirklich unglaublich lang. Nein, aber ich kann mich daran gut erinnern, wie aufgeregt ich war, wie neu das für mich war. Und da waren natürlich die vielen, vielen Menschen, neue Menschen, die man kennengelernt hat.
Ist auch bestimmt schwierig, weil alle Leute, die man neu kennenlernt, haben halt eine Maske im Gesicht. Wie lange braucht man da, sich die alle überhaupt einzuprägen?
Also das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Also entweder hat man die Menschen mit Maske gesehen oder man hat sie in einer Videokonferenz gesehen. Ja. Und meistens ist das auf so einer Kachel auch nochmal anders als in Natur. Also das ist was anderes, als wenn man es persönlich macht. Der Start war schon schwer.
Ist denn Gelsenkirchen so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja. Ich habe Gelsenkirchen wirklich lieben gelernt. Gelsenkirchen hat fantastische Orte, die man besuchen kann. Die Menschen sind so offen. Sie sind manchmal sehr direkt, aber sie sind offen. Und das schätze ich auch sehr, dass man genau weiß, woran man ist. Und ja, Gelsenkirchen hat Herausforderungen. Das wusste ich im Vorfeld. Aber ich habe unglaublich viel Energie und sehe die vielen, vielen schönen Dinge, die wir hier haben. Und ich weiß, dass Gelsenkirchen viel Potenzial hat und viel mehr Potenzial, als das in der Außenwirkung wahrgenommen wird. Die Menschen sind so offen und kommen auf einen zu. Ich stand am Fahrstuhl, habe gewartet, bis der Fahrstuhl kam und da sprachen mich gleich 2, 3 Menschen an. Das macht, glaube ich, in keiner anderen Stadt, dass man wildfremde Menschen anspricht. Und das, wie gesagt, das verfängt bei mir. Das finde ich gut.
Ich stehe auch auf diesem Ruhrgebietscharme, wenn die Frau hinter der Bäckertheke, die durchaus meine Mutter sein könnte, sagt: So, mein Schatz, was frühstückst du denn heute?
Genau.
Das finde ich großartig.
Genau, ich mag das auch. Ich mag das absolut. Das hat ein Heimatgefühl. Man kennt sich. Auch wenn man sich nicht kennt, kennt man sich. Und das ist Heimat.
Du bist ja die SPD-Oberbürgermeisterinnen-Kandidatin.
Oh,
Was hast du vor?
Oh, ich habe einiges vor. Also zunächst habe ich erstmal einen Aufstiegsplan. Und wenn du auf so eine Stadt schaust, dann schaust du dir an, wo sind die Herausforderungen und was sind die größten Dinge, die man angeht. Und wichtig für mich ist es, dass wir in dem Zusammenhang dich, euch, die Bürger fragen, wie die Stadt gestaltet werden soll. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man eine Stadt gemeinsam mit den Menschen, die in der Stadt leben, gestalten. Und wenn ich mich mit den Menschen draußen im Stadtgebiet unterhalte, dann kommt das Thema wie Müll, Ordnung, Sauberkeit, auch das Thema, wie ist unsere Schulsituation, unsere Bildungssituation. Schauen Sie, wir haben keine Arbeit hier, die Wirtschaft. Und ich führe ja viele Gespräche. Ich führe nicht nur die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch mit den Sozialverbänden. Die haben natürlich Sorge, dass die Fördermittel weiterhin so für die Projekte auch da sind, wie sie bisher da waren. Aber wie gesagt, nicht nur die Verbände, sondern auch die Unternehmen haben ihre Sorgen und Nöte. Wie sieht das mit der Gewerbeflächenentwicklung aus? Wie sieht das in den Innenstädten aus? Kann mein Geschäft überhaupt noch ein Geschäft der Zukunft sein? Und natürlich auch mit den vielen Bildungsträgern und mit der Wissenschaft, die wir in der Stadt haben.
Das Wort gemeinsam fällt oft.
Wir können unsere Energien nicht dafür verwenden, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, sondern wir können nur gemeinsam mit einem Blick in die Richtung unsere Stadt nach vorne bringen. Viele, die Politik machen, die gegeneinander sich ausspielen. Und für eine Stadt kann nur ein Aufstieg gelingen, wenn wir zusammenarbeiten.
Bei den ganzen Herausforderungen, auch mit dem Blick in die Zukunft, wie schaffst du es nicht zu resignieren?
Also ich bin immer ein grundoptimistischer Mensch gewesen und ich schaue gern nach vorn, was die Zukunft bringt. Und dieser Wunsch nach vorn zu blicken, der lässt mich eben nicht resignieren, weil es nützt nichts. Und das ist aus meiner Biografie so ein Stück abzuleiten. Es musste immer weitergehen und es gibt ein immer weiter. Und wenn es das so gibt, warum dann dieses Weiter nicht mitgestalten?
Ich könnte jetzt noch richtig lange darauf eingehen. Wir müssen aber leider zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, wenn du dir vorstellst, da sitzt heute ein 14-jähriges Mädchen und kriegt irgendwie die Idee, sich auch politisch einsetzen zu wollen. Was rätst du dir? Wie soll sie es angehen?
Ich würde sagen, zuerst soll sie sich informieren, weil ich kann nur das wirklich gut und intensiv gestalten, wovon ich felsenfest überzeugt bin. Und keine Angst haben. Keine Angst vor hochgestellten Leuten, die anzusprechen.
Du triffst dich mit dem Bundeskanzler, irgendwelchen Ministerien und so weiter. Wenn du das so sagst, es kriegt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Du weißt also, wovon du redest.
Absolut. Ich war ja auch nicht fertig, so wie ich heute bin. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man an die Hand genommen wird und gesagt hat, bloß, das schaffen wir jetzt und das trauen wir uns. Das hatte ich nicht. Und das würde ich demjenigen 14-jährigen Mädchen mitgeben. Mhm.
Dich kann man aber sehr leicht ansprechen. Du hast wahrscheinlich auch eine E-Mail-Adresse, wo sich Bürgerinnen und Bürger, die irgendwas mitteilen oder wissen wollen, melden können.
Gerne, gerne. Ich habe eine E-Mail-Adresse, das ist kontakt@andreahenze.de und da freue ich mich.
Ja, wir kommen leider zum Ende. Lieber Andrea, du bist stets sehr aufmerksam, leidenschaftlich und interessiert bei der Sache. Du setzt dich für die Menschen und für unsere Stadt ein. Gelsenkirchen braucht jemanden wie dich, braucht Menschen wie dich. Danke dir mal stellvertretend dafür. Und ganz persönlich danke ich dir dafür, dass wir uns heute so unterhalten konnten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Christoph. Das war für mich auch absolut super.
Wie immer verabschiede ich mich jetzt schon und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Und von dir würde ich gerne wissen, wofür möchtest du werben?
Ich möchte für eine gemeinsame Zukunft in Gelsenkirchen werben. Ich möchte dafür werben, dass wir zusammenhalten und dass wir die Demokratie, die wir haben, schützen und weiter bewahren. Und dass wir gemeinsam füreinander die Stadt so gestalten und entwickeln, dass sie lebens- und liebenswert bleibt.